Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer Sondersendung von 9:30, muss man sagen, denn heute sind EU-Wahlen und es gibt historisch schlechte Ergebnisse für die Volksparteien, die sogenannten Volksparteien. Vielleicht kann man sie nicht mehr so nennen, weil sie wirklich nicht nur in Deutschland, sondern auch europaweit unglaublich viel verloren haben. Und wir haben heute einen Gast da, den Felix Jerovatka. Hallo Felix.
Hallo.
Hi Felix.
Der sich bereit erklärt hat, mit uns jetzt noch Sonntagabend für euch darüber zu sprechen, die einzelnen Ergebnisse zu analysieren, weil einige sind ja wirklich ziemlich bahnbrechend. Und Felix kennt sich besonders gut aus, denn er promoviert an der Uni Tübingen zur europäischen Arbeitsmarktpolitik, also kennt besser als die meisten anderen, die ich kenne, alle EU-Institutionen und weiß auch ziemlich viel über das EU-Parlament. Da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Und Felix ist auch Redakteur bei der Zeitschrift Prokler. Das ist eine marxistische Theoriezeitschrift und als solcher ist er also auch theoriebewandert und also kennt sich mit linker Staatstheorie aus. Und du hast auch ein Buch geschrieben zu Frankreich, richtig?
Ja, aber der, genau. Im Springer VS Verlag zur Arbeitsmarktpolitik in Frankreich.
Okay, also das werden wir auf jeden Fall auch gern verlinken. Wer sich also weiter mit der Arbeitsmarktpolitik beschäftigen will, Felix hat dazu ein Buch geschrieben. Ja, fangen wir aber mal an. Ich gehe mal eben auf die Ergebnisse jetzt von der Tagesschau vielleicht. Das sind jetzt die letzten Hochrechnungen, die man haben kann. Ganz sichere Ergebnisse gibt es ja nicht, die kommen erst um 23 Uhr. Aber man kann vielleicht schon ziemlich sicher einiges trotzdem sagen. Und zwar, das habe ich ja schon angedeutet und das werdet ihr jetzt alle auch schon gehört haben, haben die großen Parteien sehr viel verloren. Also die CDU liegt nur noch bei 22%, historisch schlechtestes Ergebnis. Die SPD sogar nur noch bei 15,5% in der letzten Hochrechnung. Und die große Gewinnerin dieser Wahl tatsächlich die Grünen mit 20,6%, also plus 10. Die haben also alle Gewinne eigentlich jetzt eingestrichen. Die haben eigentlich genau das gewonnen, was die SPD verloren hat. Und leider muss man natürlich auch dazu sagen, die Linke nur bei 5,5% hat auch verloren und die AfD dazu gewonnen. Felix, wie deutest du dieses Ergebnis?
Ich würde es, glaube ich, in so einem gesamteuropäischen Kontext erstmal einordnen, weil letztendlich lassen sich aus den deutschen Wahlergebnissen auch sozusagen den europäischen Trend herauslesen. Einmal der Durchmarsch der Rechten ist nicht so gewesen, wie er am Ende prognostiziert wurde. Das heißt, in Deutschland die AfD sitzt bei 10%, also auch nicht das super Ergebnis. Das Gleiche hat man aber auch in anderen europäischen Staaten, wobei fehlt uns noch das Ergebnis aus Italien. Aber sozusagen der Durchmarsch der Rechten ist nicht so stark, wie letztendlich prognostiziert, wenn auch stark. Also die Patriotische Allianz, diese neue Fraktion wird wahrscheinlich auf die 70 bis 120 Sitze kommen, prognostiziert dann immer 150. Dann würde ich als zweiten Trend sozusagen, der auch europaweit sichtbar ist, dass die Volksparteien schwere Verluste hatten, auch hier sozusagen SPD und CDU, die stark verloren haben in Deutschland, aber auch auf europäischer Ebene hat beispielsweise die Europäische Volkspartei, also die Fraktion der CDU im Europaparlament, wird knapp 40 bis 50 Sitze weniger haben. Und als dritter Trend, du hast es schon gesagt, sozusagen die Grünen, wenn man europaweit auf Europaebene guckt, dann sind es auch noch die Liberalen, haben einen unheimlichen One, sind eigentlich die Wahlgewinner in Europa. Ja. Das wären so drei Trends, die man auch aus dem deutschen Ergebnis für Europa herauslesen kann. Und die Linke ist schwach, also man nennt es auf europäischer Ebene die radikale Linke, das heißt alles links von der Sozialdemokratie, hat nicht nur in Deutschland, also in Deutschland ja wirklich mit unter 6%, 5,4%, wirklich ein sehr schwaches Ergebnis in Deutschland, aber wir haben auch in Frankreich, France Insoumise, die Partei von Mélenchon liegt bei knapp 7%, auch nicht, auch kein tolles Ergebnis.
Und um jetzt vielleicht mal ja bei dem ersten Trend zu bleiben, also nochmal bei den Rechten. Du hast gesagt, die Entwicklung ist jetzt nicht so schlimm, wie man sich das befürchtet hat, aber trotzdem Salvini wahrscheinlich stärkste Partei in Italien. Dahinter die Fünf-Sterne-Bewegung, also sozusagen der Rechtstrend hat sich manifestiert, kann man sagen. Ne? Haben wir schon Ergebnisse da aus Österreich eigentlich? Hat sich die FPÖ und ÖVP, wir hatten ja die letzte Sendung jetzt gerade zu dem Ibiza-Gate, hat sich die Koalition irgendwie stabilisiert?
Also, soweit ich die Zahlen im Kopf habe, hat die ÖVP gewonnen, stark gewonnen. Und die FPÖ hat aber nur 3% verloren. Also auch hier sozusagen ist es relativ stabil geblieben. Wobei, also man hätte gedacht, dass wahrscheinlich die FPÖ stark verliert, aber das ist ausgeblieben, hat relativ konstantes Ergebnis gehalten, trotz dieses Ibiza-Skandals. Aber man muss auch sagen, Österreich ist jetzt nicht das Land mit den meisten Abgeordneten. Also jedes Land schickt ja unterschiedlich viele Abgeordnete ins Europaparlament. Also Deutschland 96 Abgeordnete, danach kommt Frankreich, Italien, Großbritannien. Ich glaube, Österreich hat 18 Abgeordnete. Das heißt, ich weiß jetzt nicht, wie viel die FPÖ ins Europaparlament schickt. Sie sind auf jeden Fall nicht so viele, dass es jetzt was Großes ausmacht. Was Großes ausmacht, ist Frankreich. Ne? Also wenn die Le Pen-Partei Rassemblée National jetzt bei 23%, also in den die Hochrechnungen sind sehr unterschiedlich gerade, zwischen 23 und 25%, auf jeden Fall stärkste Kraft wird, dann macht es schon mehr Abgeordnete aus. Ähnlich, wenn die AfD 10% holt. Ne? Aber im Großen und Ganzen sind sie schwächer als erwartet. Also wenn man bei Politico Europe, die haben so Hochrechnungen gemacht gehabt, da kam diese neue patriotische Allianz um Salvini da auf 150 Sitze. Die werden sie, denke ich, nicht erreichen, an hoher Wahrscheinlichkeit.
Also ist die Verschiebung nach rechts schon da eben auch wegen der Schwäche der Linken, ne? Und vielleicht ist Frankreich auch nochmal ein gutes Beispiel, um deinen zweiten Trend nochmal zu illustrieren, nämlich dass die beiden vorigen Volksparteien, also eigentlich die Sozialistische Partei und die Konservativen, überhaupt keine Rolle mehr spielen, sondern dass die eigentlich jetzt die Rechten und die Liberalen da überhaupt das Rennen machen. Ne? Die anderen sind überhaupt nicht mehr irgendwie zu erwähnen. Das ist jetzt in Deutschland noch nicht so krass und vor allem ist die FDP ja auch nicht so stark, aber halt dafür die Grünen so massiv dazu gewonnen. Ist das so, würdest du sagen, das ist nur so ein neuer liberaler Flügel in Europa, der jetzt stärker wird? Oder ist das einfach nicht zu vergleichen? Oder, also, genau, ich habe mir überlegt, das ist ja der zweite Trend, den du gesagt hast, dass die Volksparteien auf jeden Fall darunter leiden. Und ist das jetzt so, kann man sagen, die Gewinner im Ganzen jetzt, wenn man das jetzt mal so ganz grob sagt, sind halt so Liberale, seien sie jetzt grün oder ich sag mal so liberal wie Macron? Und die Grünen ja aber auch zusätzlich in Frankreich, die dazu gewonnen haben. Und dann noch die Rechten. Ist das zu grob gesagt? Oder?
Nee, das könnte man schon so als Trend sehen. Also man muss mal schauen, die Sozialdemokratie existiert ja in manchen Ländern gar nicht mehr. Ne? Also wenn man nach Frankreich guckt, die Sozialisten haben 7% bekommen. In Griechenland existieren sie nicht mehr. Aber die SPD ist mit 15% historisch schwach. Und man muss dazu sagen, also wenn man sich jetzt mal anguckt, die Hochrechnung des Europäischen Parlaments jetzt, was die gemacht haben, wird die sozialdemokratische Fraktion auf 147 Sitze kommen. Da sind aber schon die Labour-Partei mit drin von Großbritannien. Ne? Also die Briten wählen ja mit. Und anders als die Konservativen, wo die Tories ja eine eigene Fraktion sind, die sind ja nicht mit der CDU in der Fraktion. Wenn die Briten die EU verlassen, was sie ja werden, dann werden da auch nochmal Abgeordnete, also dann werden die noch mehr verlieren, als sie jetzt schon verlieren. Also die sozialdemokratische Fraktion im Europaparlament wird eine der schwächsten. Und ja, also ich glaube sozusagen, die Europawahlen sind immer ein Trend auch national, also bilden auch immer einen Trend in den Nationalstaaten ab. Und die Schwäche der Volksparteien sind letztendlich Ausdruck einer großen politischen Erosion. Also die meiner Meinung nach auch davon, also die Folge ist der Euro-Krise, die sich und ihrer Bearbeitung, ihrer autoritären Bearbeitung auf europäischer, aber auch auf nationaler Ebene, die sich jetzt ausdrückt einfach in der Krise des politischen Systems. So, eine Kollabierung.
Aber Felix, ist es wirklich nur eine Folge der Euro-Krise? Weil man könnte sagen, das geht jetzt in vielen Ländern 20 Jahre zurück, dass die Reallöhne heute niedriger sind als damals. Und vielleicht auch dazu, dass die Monopole der Volksparteien über den Medien, diese vorherrschende Macht, die sie damals hatten, die ist heute in einem digitalen Zeitalter einfach nicht mehr so vorhanden. Also wir hatten es natürlich mit dem Rezo-Video hier in Deutschland, aber früher so eine Volkspartei müsste nur so ein paar Sender, ein paar Zeitungen einfach da die Tagesordnung setzen können und die hatten im Grunde die Medien in ihrer Hand und das ist heute nicht mehr so. Also diese völlig ahnungslose Reaktion auf das Rezo-Video und die mittlerweile 10 Millionen Leute, die das geschaut haben, zeigt schon, dass die in dieser modernen Welt kaum noch agieren können, oder?
Ich würde schon sagen, dass die Euro-Krise ein zentraler Brandbeschleuniger war. Ich habe jetzt nicht alles von deiner Frage verstanden, aber letztendlich sind es ja verschiedene Ebenen, auf die man gucken muss. Also die eine Ebene ist schon sozusagen die Erosion, natürlich die langfristige Erosion der ökonomischen und der Umverteilung, die stattgefunden hat seit den 70er Jahren, klar, die dazu geführt hat, dass immer mehr Menschen sich vom politischen System abgewendet haben. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine neue Verbreitung, neue Medien sozusagen, ne? Vor allem die Rechte, die das stark macht, auf einer, ich würde es jetzt ideologischen Ebene nennen, wo auch bestimmte Wahrheiten einfach weggebrochen sind. Und die Krise war so ein Brandbeschleuniger, wo man bestimmte Trends verschärft hat und letztendlich dazu geführt hat, dass viele Leute sich davon abgewendet haben. Und die EU, also dass gerade bei den Europawahlen die Populisten so stark sind, hat meiner Meinung nach nicht nur mit neuen Medien zu tun. Das mag vielleicht ein Punkt sein, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, liegt es auch an der Art, wie die EU die Krise gemanagt hat und wie sie Bankrettung und so, also das ist jetzt sozusagen schwer kurz und knapp zu erklären, ja? Aber ich würde schon würde sagen, sozusagen, dass dieses Video, worauf ihr anspielt, weiß ich nicht, inwiefern es sozusagen zentraler Punkt ist. Mhm.
Vor allem, weil du ja eben auch gesagt hast und nochmal gezeigt hast, wie europäisch diese Trends sind. Und vielleicht, wahrscheinlich scharrt Steve sowieso schon mit den Hufen, weil wir ja auch schon die Ergebnisse aus England bekommen haben, wo ziemlich deutlich eben auch die Brexit-Partei gewonnen hat vor Labour. Steve ist gerade in Frankreich und vielleicht geht es jetzt nicht, dass er dazu auch was sagen kann, aber natürlich ist das nochmal so ein krasses Votum gegen die EU.
Ich bin sogar gerade in Spanien. Ja. Also unser Problem bei der EU-Wahl ist erst seit ein paar Wochen überhaupt klar, dass wir da teilnehmen müssen. Das hat niemand gewollt. Danke, Theresa May. Die Brexit-Partei wurde auch erst vor 6 Wochen gegründet. Die ist eigentlich keine Partei, die ist eine Firma, an der man Spenden schicken kann. Und die ist auf weit über 30%, so wie es aussieht. Also das ist wirklich verheerend. Und das Problem für uns ist, dass die EU-Wahl nur fast wie in so eine zweite Abstimmung geworden ist zum Brexit oder nicht. Und wir erleben, dass so viele Leute so verärgert und enttäuscht sind, dass die damals, dass die Abstimmung nicht umgesetzt worden ist, dass wir immer noch keinen Brexit haben, 3 Jahre später, dass die nicht nur für den Brexit wählen, sie wählen mit der Brexit-Partei für ein Brexit ohne Abkommen mit der EU, also dass man auf die Welthandelsorganisation zu Boden der Regeln dann zurückfällt und das wäre mit massiven Schäden auch für die Wirtschaft und so weiter. Das ist so Brexit ohne Rücksicht auf Verluste. Und das ist diese Partei natürlich von Nigel Farage. Also manche sehen, und nicht vielleicht ganz ohne Unrecht, dass dieses ganze Hickhack und auch diese fundamentale Opposition von vielen Brexit-Gegnern, die die zweite Abstimmung eingefordert haben, weil sie die erste verloren haben, dass das jetzt ein sehr, sehr großer Anteil der britischen Bevölkerung in die Arme von extrem rechts gejagt hat. Das sind Leute, die kommen, viele kommen von den Tories, aber auch viele von Labour. Die sind meistens älter, aber nicht nur. Und andererseits, auf der anderen Seite, haben die Liberalen auch sehr gut dazu gewonnen, weil sie sozusagen die andere Seite darstellten. Okay, wir sind gegen den Brexit, auf Teufel komm raus. Die Grünen haben auch nicht schlecht abgeschnitten, also für deren Verhältnisse in Großbritannien. Diese neue Change UK, das waren Labour-Abtrünnige, ein paar Konservative, die sind völlig gesunken. Aber es war dann nur so zu diesem Entweder-Oder. Und dabei hat Labour auch ziemlich schlecht abgeschnitten. Die Frage ist natürlich für uns, wenn es wieder eine Nationalwahl wäre, wenn es nicht sozusagen diese Brexit-Abstimmung nochmal, ob das sich so weiter auf Labour überträgt. Das sieht nicht so aus, aber man sollte nicht zu flapsig mit so einem Begebnis da umgehen.
Ja, man hat dich jetzt leider nicht so gut verstanden. Aber auf jeden Fall hat Felix das jetzt ja auch schon angedeutet.
Sorry.
Ja, ist okay. Hat Felix das jetzt ja schon angedeutet, dass das natürlich auch genauso sein kann, dass genau diese Abgeordneten ja jetzt ja sowieso tatsächlich durch den Brexit wieder gehen. Das heißt, dass sich die Kräfteverhältnisse im Parlament nochmal sowieso verschieben. Aber ich wollte nochmal auf eine andere Frage hinaus, die du, Felix, jetzt sowieso auch schon in den letzten Wochen öfter mal auf Social Media gemacht hast, ist, dass das EU-Parlament ja eigentlich gar nicht so entscheidend ist. Ne? Also, dass wir denken jetzt bei dieser Wahl, und so wird es auch suggeriert in den Wahlanalysen im Fernsehen und so, als wäre das jetzt irgendwie, als würden wir den Bundestag wählen und dann hätte das jetzt direkte Auswirkungen auf die Politik. Wir sprechen in unseren Sendungen ja immer auch viel über Deutschland als Hegemon in Europa. Wird sich denn jetzt daran was ändern durch diese Wahlergebnisse?
Nein, also ich habe mich immer so ein bisschen geärgert, dass in der Wahlberichterstattung immer davon ausgegangen wird oder so suggeriert wird, ja, das Europaparlament ist wie der Bundestag, es ist ein vollwertiges Parlament, wo sozusagen Entscheidungen getroffen werden, die dann letztendlich starke Auswirkungen auf den Fortgang der EU haben. Dazu muss man zwei Sachen wissen. Erstens, das Europaparlament hat kein Initiativrecht. Also anders als der Bundestag kann man im Europaparlament jetzt keinen Gesetzentwurf einbringen. Die Gesetzentwürfe, hier kommt sozusagen der zweite Punkt, werden von der Europäischen Kommission eingebracht. Die Europäische Kommission ist sowas wie die Exekutive und dann wird es im Europaparlament verhandelt und gleichzeitig muss sich aber das Parlament mit dem Europäischen Rat, mit dem Rat auseinandersetzen, der sozusagen die Versammlung der europäischen Staats- und Regierungschefs ist. So, nun hast du natürlich ein Problem, wenn du ins Europaparlament kommst und wirklich was verändern willst. Weil letztendlich, und das sieht man bei ganz vielen Verhandlungen in den letzten Jahren, beispielsweise untersuche ich gerade oder analysiere ich gerade die Verhandlungen um den mehrjährigen Finanzrahmen 2014 bis 2020, also der aktuelle mehrjährige Finanzrahmen der EU, da am Ende Merkel das letzte Wort gehabt. Ne? Also die hat letztendlich im Europäischen Rat den Vorschlag des Europäischen Parlaments abgeräumt und bestimmte Klauseln, wie beispielsweise die Verknüpfung der Struktur- und Kohäsionspolitik mit der Economic Governance, also der europäischen Wirtschaftsregierung, durchgesetzt. Richtig ist, und darauf verweisen ja immer alle, mit dem Vertrag von Lissabon ist das Europäische Parlament gestärkt worden, weil es in relativ viele Politikbereiche mittlerweile eingebunden ist. Das sogenannte ordentliche Gesetzgebungsverfahren heißt das. Letztendlich heißt es aber, dass noch immer nicht in allen Politikbereichen des Europaparlaments was mitzureden hat. Also beispielsweise in der Außen- und Sicherheitspolitik. Ja, die EU oder beziehungsweise die Staats- und Regierungschefs haben eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik in Europa, wo jetzt zum Beispiel der Verteidigungsfonds diskutiert wird, also die ganze Aufrüstungsprojekte, die jetzt stattfinden, das wird alles am Europäischen Parlament vorbei passieren. Das, was du im Europaparlament machen kannst, ist halt für Transparenz und Aufmerksamkeit sorgen. Aber letztendlich groß dort was verändern, das schaffst du sozusagen über diesen parlamentarischen Weg nur sehr eingeschränkt. Das ist immer mein Argument. Ne? Daher sozusagen, erstens, das Europaparlament ist eingezwängt, institutionell eingezwängt zwischen einer sehr starken Kommission, in der Krise nochmal viel gestärkt worden, sehr stark ausgebaut worden, deren Kompetenzen als Gesetzgeber. Und auf der anderen Seite dem Europäischen Rat, wo die starken Staats- und Regierungschefs sitzen. Und jetzt kommt sozusagen das große Problem, was auch immer suggeriert wird im Fernsehen oder in den Medien, in der Presseberichterstattung, das ist ja sowas, also das ist, dass das Parlament, das Europaparlament ja die Kommission wählt und sie kontrolliert. Aber das ist halt auch nicht so ganz, weil letztendlich gibt es keinen Automatismus und in der Kommissionswahl, weil letztendlich die Staats- und Regierungschefs darüber entscheiden, wer Kommissionspräsident wird, wer in der Kommission sitzt, und das Europäische Parlament kann im sogenannten besonderen Gesetzgebungsverfahren bzw. im Zustimmungsverfahren die Kommission bestätigen, die der Rat vorgestellt hat, aber sozusagen selbst aus ihren eigenen Reihen Kommissare zur Wahl vorschlagen können sie nicht. Und das, was jetzt passiert, ist sozusagen dieses Spitzenkandidatenmodell. Ne? Und dieses Spitzenkandidatenmodell, was vor fünf Jahren eingeführt worden ist, suggeriert, dass das Parlament den Kommissionspräsidenten wählt, aber sie bestätigt sozusagen faktisch nur den Vorschlag.
Und wie ist da jetzt deine Prognose? Also es ging ja tatsächlich eben auch um diesen konservativen Kandidaten, den Weber, ne, den wir auch jetzt vielleicht öfter mal im Fernsehen gesehen haben, und den Timmermans. Jetzt sind aber die beiden Parteien geschwächt. Ist das jetzt überhaupt realistisch, dass einer der beiden Kommissionspräsident wird?
Ja, also das ist jetzt sozusagen die große Frage, die jetzt dahinter steht und heute sozusagen auch überall diskutiert wird. Aber letztendlich entscheidet sich das in zwei Tagen auf dem Sondergipfel des Rates, ob und wer überhaupt gewählt wird. Also wir hatten im Vorfeld der Europawahlen, haben wir schon ein großes Geschacher gehabt zwischen Emmanuel Macron und Angela Merkel, also hier wieder sozusagen das deutsch-französische Motor, darum, wer wird eigentlich Kommissionspräsident. Und Angela Merkel unterstützt Manfred Weber von der CSU, der sozusagen der Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei ist, die stark verloren haben jetzt bei den Europawahlen, aber sehr wahrscheinlich von Deutschland stark unterstützt wird, weil es ist der deutsche Top-Job, den Merkel jetzt haben will, Kommissionspräsident. Und auf der anderen Seite ist war Frans Timmermans aus den Niederlanden, Sozialdemokrat, im Rennen, wo der meiner Meinung nach wahrscheinlich keine Chance mehr hat, Kommissionspräsident zu werden, auch weil es sozusagen niemanden gibt, der ihn groß unterstützt. Und als drittes war Margarete Vestager, die ist zurzeit Wettbewerbskommissarin für die Liberalen. Auch die, denke ich, wird es nicht werden. Kommt drauf an. Also kommt drauf an, wie sozusagen die Verhandlungen werden. Und es gibt einen Schattenkommissionspräsidenten sozusagen in der Diskussion. Und der wurde von Macron erst gestern oder vorgestern wieder ins Spiel gebracht. Michel Barnier, der den Steve kennen müsste, der hat nämlich die Brexit-Verhandlungen für die EU gemacht. Und der ist Franzose, gehört zu den Republikanern und wird von Macron sehr gepusht. Und er hat vor 2 Tagen in einem Interview gesagt, ja, er wäre sozusagen der Beste für diese Position. Und jetzt, der tritt aber sozusagen nicht an, ist selbst sozusagen Teil der Konservativen und es wird sich sozusagen in 2 Tagen wahrscheinlich herausstellen, ob es jetzt Weber oder Barnier wird. Aber man muss sagen, sowohl Angela Merkel ist durch das schlechte Ergebnis der CDU in Deutschland geschwächt, als auch Macron, der durch das Abschneiden, dass er jetzt Zweiter ist, in Frankreich ja auch auf europäischer Ebene geschwächt. Also man kann gespannt sein. Und dahinter steckt aber noch mehr. Also dahinter steckt vor allem die Frage, welcher Deutsche übernimmt einen EU-Top-Job, also in den nächsten 5 Jahren. Also wir haben mehrere Jobs, die gerade ausgeschrieben werden. EZB-Präsident Mario Draghi verlässt die EZB demnächst. Wir haben den Job des Ratspräsidenten, den gerade Donald Tusk hat, als auch den Parlamentspräsidenten, wobei der nicht so unbedingt so ein Top-Job ist. Die werden alle neu besetzt werden. Und Merkel hat sich relativ früh darauf ausgelegt, dass sie gesagt haben, ich unterstütze Manfred Weber, dass er Kommissionschef wird, damit wird sie meiner Meinung nach auch dem gerecht, dass die Kommission in der Krise sehr stark an Kompetenzen zugeschustert bekommen hat. Und ein deutscher Konservativer auf dem Posten des Kommissionspräsidenten schon sehr viel ausrichten kann. Also auch nochmal sozusagen in die Richtung Ausweitung der Austeritätspolitik, sollte sich jetzt eine Krise anwenden, aber auch sozusagen sich gegen die Reformpläne von Emmanuel Macron richten. Und wenn sie den nicht durchkriegt, warum auch immer, was wahrscheinlich ist, ich kann es zurzeit nicht so ganz gut einschätzen, wenn sie den nicht durchkriegt, dann wird sie darauf drängen, dass sie den EZB-Präsidenten, also dass Deutschland den EZB-Präsidenten besetzt, was ja der Jens Weidmann wäre, sozusagen ein sehr enger Vertrauter von Merkel, der auch mal im Bundeskanzleramt gearbeitet hat.
Ja, also ich glaube, die Europäische Zentralbank und der Weidmann, wenn die Entscheidung ansteht, das ist nochmal eine eigene Sendung eigentlich fast wert, weil das ja wirklich auch so eine Schlüsselinstanz da ist. Aber jetzt vielleicht nochmal abschließend, um nochmal diesen Sieg der Grünen oder auch die Schwäche der Linken zusammenzubringen. Wie siehst du denn jetzt überhaupt dann noch die Chancen für linke Politik europaweit? Also es ist ja eher ernüchternd, es sei denn eben, man setzt sehr große Hoffnung auf die Grünen jetzt, oder? Also was ist da dein...
Naja gut, die Frage ist halt, inwiefern man linke Politik im Europaparlament dann wirklich machen kann. Also so wie es aussieht, und das ist jetzt neu, es wird keine große Koalition in Anführungszeichen wie in den letzten 5 Jahren im Europaparlament geben. Sozialdemokraten und Konservative sind zu schwach. Das heißt, die müssen sich abstimmen mit den Liberalen und mit den Grünen. Genau, da könnte man sozusagen viel auf die Grünen setzen. Wir haben auch, also Sven Giegold und Oskar Keller haben jetzt keine schlechte Politik gemacht in den letzten 5 Jahren. Aber die werden sozusagen das Zünglein an der Waage sein, dann wenn es um bestimmte Projekte geht. Aber linke Politik, jetzt wirklich linke Politik im Europaparlament zu machen, kann man wahrscheinlich nur, indem man die Öffentlichkeit nutzt, die dort ist. Ne? Also indem man, wie es bei den LuxLeaks geschehen ist, wie das bei bei den Panama Papers geschehen ist, sozusagen über das Europaparlament Öffentlichkeit herstellen und die Kommission als auch die nationalen Regierungen unter Druck zu setzen. Und es bleibt weiterhin sehr wahrscheinlich wichtig, auf der nationalen Ebene Politik zu machen. Also wenn man Europa verändern will, dann muss man sozusagen die Kräfteverhältnisse in den Nationalstaaten ändern, weil der Rat ist weiterhin sozusagen das zentrale Machtzentrum der EU und es ist nicht das Europaparlament. Und genau, wenn wir Europa verändern wollen, dann müssen wir in den Nationalstaaten die Kräfteverhältnisse verschieben.
Und wahrscheinlich insbesondere in Deutschland, ne? Und in Frankreich, weil das die beiden Player sind.
Genau, in den großen Nationalstaaten. Also
gut, ich danke dir sehr für deine Bereitschaft, so schnell gleich das alles zu analysieren. Du sagst selber, es dauert, wird noch ein paar Tage dauern, bis wir mehr wissen. Das sollte jetzt natürlich auch noch nicht alles erklären und wir können auch nicht alles prophezeien, natürlich, was da jetzt bei rauskommt, aber ich glaube, es gibt jetzt schon mal mehr Klarheit als vorher über diese Ergebnisse. Und ja, also dir, Felix, nochmal vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast.
Ich war nicht immer ganz klar vielleicht, aber gerne. Gerne.
Schade, dass Steve leider in seinem spanischen Hotel jetzt nur so ein bisschen dazugeschaltet war, aber wir können ja machen ja sowieso nochmal eine extra Folge zum Brexit und zu den Brexiteers. Also da werdet ihr ohnehin weiter auf dem Laufenden bleiben. Ihr könnt uns immer hören auf iTunes und Soundcloud und auf unserer Website halb10.fm, wie immer. Und ja, teilt die Folge gern, wenn ihr sie gut fandet und liked uns auf den Social-Media-Kanälen. Das hilft uns immer sehr, weil natürlich nur so die Sendung auch Verbreitung finden. Und ja, wir hören uns dann beim nächsten Mal. Danke nochmal, Felix, und euch allen einen schönen Abend, beziehungsweise ihr hört das dann morgen früh, also euch dann einen schönen Tag.